Und da kann man sich fragen, weshalb sind die Schweizer insbesondere so innovativ? Wir sind ja auch sehr schwer führbar. Wir haben immer eigene Meinungen und wir lassen uns nicht gerne sagen, was wir tun sollen. Wir hinterfragen immer alles und das sehe ich schon noch ein bisschen Gap vor allem zu chinesischen Kollegen. Mit allen Vor- und Nachteilen würde ich jetzt keine Wette abschließen, dass es in Zukunft ändert, aber müsste eigentlich irgendwann mal passieren.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet the CFO. Heute sitzen wir Oliver Streuli von Rieta gegenüber. Er ist dort CFO und das bei einer Industrieperle der Schweiz. Was die jetzt genau heute machen, wird er uns gleich erzählen. Wenn wir bei Oliver in den CV schauen, dann hatte er vor gut 10 Jahren den Master in Accounting und Corporate Finance abgeschlossen. Und hier muss man einen kurzen Disclaimer machen, weil gemeinsam mit Peter Leifried verantworte ich dieses Programm, aber es sind keine Zahlungen an Oliver geflossen, sollte er gleich positiv darüber berichten. Und ist danach als Assistent des CEOs zur Stadler gegangen, wo er dann auch als Projektmanager weitergemacht hat. Du bist zuerst bei der UBS gewesen, in der Investmentbank. So ist es nämlich gestartet. Und von der Investmentbank dann zum Assistent des CEOs, dann hast du irgendwelche Bahnen in Österreich finanziert oder finanzieren geholfen. Da sind wir sehr gespannt, was das überhaupt ist. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Bis du dann bei der Rieta gelandet bist. Und das ist eigentlich schon mal ein Lebensweg, der ja nicht so ganz geradlinig ist. Also du bist nicht als Controller irgendwo eingestiegen, dann Head of Controlling, dann Head of Treasury und dann CFO. Das wäre ja so eine typische Karriere, die man im Unternehmen macht, um dort zu landen. Außerdem bist du noch unter 40, du hast noch die 3 vor dir als erste Zahl. Das sind doch alles Dinge, über die sollten wir mal reden. Herzlich willkommen, Oliver.
Dankeschön.
Fangen wir doch mal mit dem an, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn du dich ans Studium zurückerinnerst, du hast den McFin gemacht. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an das Masterstudium denkst?
Ja, das war sehr hands-on, muss ich sagen. Das war ein bisschen Kontrast auch zum Bachelor, wo es um sehr viel Text ging. Es ging da mehr um Zahlen, das hat mir auch sehr zugesagt. Es war praxisorientiert und viel mehr hands-on.
Der Master war mehr hands-on.
Ja.
Und du bist ja dann in die Investmentbank gegangen. Und eigentlich ist das ja so ein HSG-Klischee, wenn man ehrlich ist, dass man entweder zu einer Strategieberatung geht oder eben in die Investmentbank. Was hat dich daran gereizt?
Ja, natürlich der Brand. Ich glaube, das war damals auch noch ein bisschen anders. Also zu einem großen Brand arbeiten zu gehen, das war so ein Tick the Box. Ich habe da ein Graduate Training Program gemacht, also klassischer Einstieg über 3 Stationen. Konnte eine Zeit lang auch in London ein Training genießen und habe da nochmals extrem viel gelernt. Also war ein toller Start.
Aber was würdest du sagen, sind auch aus heutiger Sicht deine 3 größten Learnings aus dieser Zeit?
Sicherlich ein ganz praktisches Verständnis zum Kapitalmarkt, also konkret zum Aktienmarkt. Wie funktioniert das überhaupt und wie kann man die theoretischen Konzepte, die man an der Universität gelernt hat, jetzt, wie sieht man die im Markt? Was treibt einen Aktienkurs oder auch nicht? Wie funktioniert ein Börsengang oder eine Kapitalerhöhung, das hautnah zu erleben? Dann sicherlich auch, wie man arbeiten muss dann in der Geschäftswelt, dass einen gewissen Standard man da einhalten muss. Ja, also so ganz konkrete Techniken und sicher auch ein ganz breites Verständnis, wie die Kapitalmärkte funktionieren. Für das ist die Bank ein großartiger Job-Einstieg.
In welchem Team hast du da gearbeitet? Nachdem das Trainee fertig war, oder hast du das mehr als das Trainee gemacht?
Ne? Ja, nein, nur kurz. Also ich war knapp 3 Jahre da. Ich war im Schweizer Aktienteam und bin dann eigentlich unmittelbar gewechselt. Es war dann eben die Frage, wo geht's hin, mittel- und langfristig? Und da kam das Thema mit Stadlerrelle auf.
Aber das ist ja dann schon ein ziemlicher Kontrast. Also eine Investmentbank, du hast eben viel gelernt und so ist das Programm ja auch ausgerichtet. Eine Investmentbank ist auch immer sehr hierarchisch aufgestellt. Man verdient eigentlich gutes Geld, aber natürlich vor allen Dingen, wenn man in der Hierarchie hochsteigt.
Ja.
Ja?
Und das heißt, dazu ist es gar nicht gekommen. Aber was war jetzt so der Moment, wo du sagst, nee, es passt auch nicht so richtig, ich will woanders hin?
Also mir wichtig zu unterstreichen, mir hat es extrem gut gefallen in der Bank. Und ich hätte mir das gut vorstellen können, noch einige Jahre auf der Bank zu bleiben. Es war aber aus der Opportunität getrieben, dieser Wechsel. Und es war echt nicht ein Kulturschock, aber es war ganz was anderes. Also als Beispiel in der Bank, ja, das ist sehr hierarchisch und schwarze Schuhe und Anzug und Krawatte und Stadlerell war dann Buslang im Thurgau und Kantine und sehr, sehr bodenständig. Und das hat dann schon eine gewisse Gewöhnungszeit benötigt. Und ich habe auch massiv weniger verdient, also abgesehen davon, dass ich ganz tief im Ranking war bei UBS. Das war dann schon auch was anderes in der Industrie.
Aber jetzt habe ich noch nicht verstanden, wo die Opportunität genau liegt.
Ja. Ich hatte einen guten Freund aus dem Studium und der ist direkt nach dem Job-Einstieg zu Stadlerell gegangen als Assistent des CEOs und hat mich angerufen und hat mir gesagt, ich habe eine Opportunität für dich. Ich habe dann entgegen, ich suche gar keinen Job, doch du musst dir das anschauen. Da bin ich nach Buslang gefahren und dann hatte ich Audienz beim Chef höchstpersönlich und der hat mich dann gefragt, Sie wissen, um was es geht? Und ich gesagt, nein, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er mir da 10 Minuten ein Referat gehalten, was die Herausforderungen sind für Stadler, strategisch. Da hat er mich gefragt, das war damals 2017, soll ich einen Börsengang machen? Dann habe ich ihm entgegnet, wenn Sie ein Nachfolgeproblem haben oder wenn Sie Kapital benötigen, kann das eine Option sein. Ansonsten drängt sich das nicht auf. Und ja, als Konsequenz des Gesprächs hat er mir bereits einen Arbeitsvertrag hingelegt, hat er gesagt, jetzt wird es Zeit, mal was Rechtes zu arbeiten, in Anführungszeichen. Und ich habe irgendwie gespürt, dass da wirklich viel möglich ist, persönlich, auch für die Unternehmung. Und bin dann more or less zurückgefahren, habe gekündigt und dann 3 Monate später bei Stadlerell begonnen.
Also sprechen wir gerade von Peter Spuhler?
Ja.
Okay, weil wenn man Assistent des CEOs wird, dann ist es ja auch extrem wichtig, dass man so eine gemeinsame Wellenlänge hat, dass man sich sehr schätzt gegenseitig, weil es natürlich dann auch in der Natur der Sache liegt, dass die Sachen auf einer persönlichen Ebene gemeinsam geklärt werden müssen und es nicht nur ein Zuweisen von Aufgaben ist. Das heißt, du hast im Erstgespräch auch selber gespürt, mit dem kann ich.
Unglaublich, ist eine sehr gewinnende Persönlichkeit. Beeindruckend, insbesondere wenn man ihn zum ersten Mal so sieht, dann in Persona. Ja, und das hat gematcht auf persönlicher Ebene und matcht bis heute sehr gut.
Wunderbar. So, das heißt, du warst sein Assistent und solltest dann den Börsengang vorbereiten.
Ja, also ich habe begonnen als Projektleiter für diverseste Dinge, als Beispiel 3 Monate nach Start hat er mich nach Georgien geschickt und da ging es um eine mögliche Lokalisierung eines Unterhaltswerkes und dann ist da noch ein Meeting mit dem Bürgermeister, das war Herrn Kalatze, den kannte ich aus dem TV, der war Fußballprofi beim AC Milan und das war so ein Beispiel, oder mach mal eine Konkurrenzanalyse oder schreib mal eine Einsprache bei der Europäischen Kommission gegen die Übernahme von Bombardier durch Siemens und eine Vielzahl an Aufgaben und wie oft kam dann das Gesellenstück und eines Tages, das war im Mai, glaube ich, 2018, hat er gesagt, so, jetzt machen wir Börsengang, Beginn.
Okay, jetzt muss ich aber nochmal mit diesem Gesellenstück, muss ich nochmal ganz kurz nachfragen, weil das sind ja alles Aufgaben, wo man jetzt nicht behaupten kann, du könntest auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen bei der Lösung. Was war dein Weg zum Erfolg?
Die Erwartungshaltung klären, ich denke, das ist ganz wichtig und dann relativ schnell mit einer Idee kommen, wie man das angehen könnte. Und wenn man dann nicht sicher ist, sich Feedback einholen, die richtigen Fragen stellen und dann vorwärts arbeiten. Aber das ist schon auch was ich von Peter Spuhler gelernt habe. Einfachheit ist ganz wichtig, wenn man vor allem strategische Themen angeht. Denn wenn es nicht einfach ist, strategisch, dann ist es operativ erst recht nicht einfach und dann ist es oftmals schwer umsetzbar.
Ich war ja 3 Jahre Assistent von Giorgio Behr. Auch ein Unternehmer ähnlicher Ausprägung, würde ich jetzt mal behaupten, ohne die beiden jetzt nebeneinander stellen zu wollen. Aber die beide ja sehr viel unternehmerisch erreicht haben in ihrem jeweiligen Feld. und kann mir das deswegen auch ganz gut vorstellen, wie das gegangen ist. Das heißt also, du bist mit guten konzeptionellen Ideen schnell immer dabei gewesen, konntest die dann auch umsetzen und hast eben so gezeigt, die Resultate, die stimmen einfach, die Aufgaben können größer werden und dann kam eben dieser Börsengang. Da konntest du vielleicht ja ein bisschen auf deine Erfahrungen zurückgreifen und vor allen Dingen vielleicht auch auf dein Netzwerk, was ja in solchen Fällen auch sehr, sehr hilfreich ist, weil ein Unternehmen in Familienhand, da fließen ja die Informationen auch anders, auch was das Reporting anbelangt, weil es einfach nicht notwendig ist, als dann hinterher die Börse als richtig und wichtig ansieht. Was sind da so die größten Steps gewesen, wo du gesagt hast, ui, da müssen wir hier aber wirklich ran, damit wir überhaupt börsenfähig werden?
Die wichtigste Zutat für den Börsengang war da. Und das ist ein tolles Produkt und eine tolle Unternehmenskultur. Und am Ende des Tages ist ein IPO ein Verkauf von Teilen oder des gesamten Unternehmens. Und wenn die Basis gesund und gut aufgestellt ist, dann gelingt das. Und ich habe mal das Zitat gehört, an IPO is a craft, M&A is an art, und es hat was. Also ein IPO ist eine sehr strukturierte Abfolge von sehr oft auch regulatorisch getriebenen Prozessen. Das muss man sauber vorbereiten, abarbeiten, und dann ist man auch auf Glück angewiesen, dass der Markt dann intakt ist, wenn man an die Börse gehen möchte. Von dem her gesehen waren es keine großen Gaps, die man schließen musste. Natürlich gibt's unglaublich viel Erklärungsarbeit zu leisten. Was ist ein Green Shoe? Wie funktioniert ein Bookbuilding? Weshalb müssen wir all diese Investoren treffen? Was machen Analysten? Was ist der Unterschied zwischen einem Buy-Side-Analyst und einem Sell-Side-Analyst? Weshalb müssen wir jetzt so einen Prospekt schreiben? Was ist ein Risk-Factor? Was ist der Unterschied zwischen der externen Kommunikation, / Guidance, und der internen Ambition? Aber da waren die Ohren immer sehr offen und man war auch sehr interessiert daran, sich auf das einzulassen.
Was war damals das Ziel? Also wie viel Prozent vom Unternehmen wollte man so platzieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Peter Spuler wollte keinen Exit. Das ist ganz wichtig, oder die Familie wollte das nicht, entsprechend einen wesentlichen Stake, ohne aber jetzt irgendwie die Kontrolle zu halten von über 50%. Also er war sich dessen schon bewusst, dass er nicht, man kann nicht beides haben, und entsprechend kam das dann so zustande, dass die 30 und 10, ich glaube, er hat noch einen Teil privat in der ersten Phase, aber da war jetzt nicht eine detaillierte Rechnung dahinter.
Mhm. Aber manche Dinge werden einem ja auch erst auf dem Weg bewusst. Mhm. Ja? Also vieles ist ja am Anfang Theorie und man weiß, da kommt irgendwas und ich kann auch nicht mehr die Entscheidungen so herbeiführen, wie ich das gewöhnt bin, oder mit Informationen so umgehen, wie ich das gewöhnt bin. Aber wenn es dann eben wirklich kommt, das ist ja eher dann immer so ein bisschen der Knackpunkt. Hast du da gemerkt, dass es da auch für dich dann ein bisschen der Job war, so diese rationalen Elemente mitzugehen und beim Eigentümer also immer wieder auch Verständnis dafür einzufordern, weil man vielleicht aus einer unternehmerischen Sicht sagt, boah, das ist ja jetzt hier rein administrativ, oder es ist nicht zielführend, das so zu machen, aber man muss es machen, weil es eben auch reguliert ist oder vorgeschrieben ist.
Teils, aber das war der kleine Teil.
Okay.
Der wichtigere Teil, und zum Glück ist das auch sehr smooth abgelaufen, das war das Ganze schon auch aus der Vogelperspektive mit zu verstehen. Man hatte da viele Meetings, sei es Drafting-Sessions oder Feedback rund nach Roadshows, am Ende des Tages dann die Verteilung des Buches nach der Aktion. Dann sitzen dann 20 Technokraten am Tisch und keine Kritik, aber die machen ihren Job und die machen 10, 20 Transaktionen im Jahr. Und da sitzt ein Mann am Tisch oder eine Familie am Tisch, der hat diese Unternehmung mit einer Handvoll Mitarbeiter übernommen, 100% fremdfinanziert, und hat das auf ein Unternehmen ausgebaut mit über 10.000 Mitarbeitern, und der verkauft jetzt einen Teil von dem. Und das ist eben nicht nur ein Beruf, sondern das ist ein Teil des Lebens, das er verkauft. Und da auch diese Sensibilität oder manchmal halt auch gewisse Emotionen, die dann aus dem Sachverhalt entstanden, nachzuvollziehen und da vielleicht ein bisschen unterstützen, nachzuwirken, das war die große Herausforderung. Aber das war jetzt nicht ein großes Thema, aber das musste man sich einfach auch bewusst sein, dass das dazugehört.
Mhm. Bist du eigentlich bis zum Börsengang auch geblieben?
Ich bin bis zum Börsengang geblieben. Dann war die Frage, was kommt nachher? Und gab es zwei Optionen, eine operative Rolle in der Unternehmung oder eine Rolle in seinem Family Office, der PCS Holding.
Mhm.
War Großaktionär und ist immer noch Großaktionär bei Stadler Rail, hatte dann logischerweise Cash-Inflows durch den Börsengang. Und der Wunsch war, dass man das institutionalisiert, dieses Family Office. Und das habe ich dann gemacht, etwa 3 Jahre lang nach dem Börsengang. Also Strukturen relativ neu aufgebaut, ein kleines Team rekrutiert.
Was dann jetzt stärker diversifiziert, die Geldanlagen vorantreibt?
Teils. Es geht vor allem darum, der Wille der Familie umzusetzen oder die Investmentpräferenzen der Familie umzusetzen. Und der Fokus war immer, wir sind Unternehmer und Unternehmen.
Mhm.
Wir wollen jetzt nicht über 40 verschiedene Fondslösungen möglichst breit diversifiziert sein. Wir haben Fokus in die Industrie, zum Werkplatz Schweiz auch zu einem gewissen Grad. Wir wollen ein Umfeld kreieren, das Synergien hat mit dem Stammgeschäft. Und so kam beispielsweise auch diese Zugfinanzierung dann zum Tragen, die du vorhin angesprochen hast.
Also ich habe gerade schon gedacht beim Erzählen, ob es dann eventuell so war, dass du warst die Investitionsunterstützung für die Österreicher im Sinne von, man hat Stadlerzüge verkauft und jetzt ging es um das professionelle Abbilden und da hatten die nicht das Know-how bei der ÖBB?
Ja, man suchte eine Finanzierungslösung. Es war die Westbahn, nicht die ÖBB. Ah, es war die Westbahn, das ist eine private Bahn in Österreich. Die wollten Züge kaufen, die hatten aber keine Finanzierung. Und wir haben uns das angeschaut und sind dann darauf gekommen, dass man ein SPV abbilden könnte. Die Basis ist absolut günstig eigentlich, um Züge zu finanzieren, weil es ist ein relativ wertstabiles Gut. Wird sehr lange genutzt, wechselt jetzt nicht andauernd die Hand. Wir waren sehr solvent, also mit sehr vielen Sicherheiten ausgestattet und konnten so ein SPV aufsetzen, das mit sehr viel Fremdkapital finanziert war, zu guten Konditionen.
Also müssen wir das auch nochmal richtig erklären, für die, die da jetzt gerade sagen, mit was für Abkürzungen haut denn der wieder uns die Ohren voll. SPV, Special Purpose Vehicle. Die werden gegründet eben aus einem Special Purpose heraus, in dem Fall eben die Finanzierung dieser Züge. Da wird dann viel Fremdkapital reingepackt. Und das war aber konzipiert in dem Fall als Tochtergesellschaft der Westbahn?
Nein, das war eine Tochtergesellschaft der PCS Holding.
Okay.
Und sie war Leasinggeber an die Westbahn.
Okay, das heißt, dein Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt war dann weiterhin das...
Ja, das war das Family Office, das war ein Projekt von vielen damals.
Okay, verstanden. Und dann hat man eben gesagt, eben so kriegen wir den Auftrag, sonst würden wir den Auftrag gar nicht bekommen.
Ja, der Kunde suchte einfach eine Finanzierung und da gab es verschiedene Lösungen. Wir fanden den Case aber spannend, weil hinter der Westbahn auch ein großer Unternehmer nach wie vor steht, der bereit war, entsprechende Sicherheiten zu geben. Und wie du weißt, man kann alles finanzieren. Die Frage ist immer, je höher das Risiko, desto höher müssen die Sicherheiten sein. Das Risiko war überschaubar, die Sicherheiten waren gegeben. Entsprechend konnten wir das möglich machen. Und ich glaube, der Grund, weshalb wir das gemacht haben und nicht irgendein unabhängiger Dritter, wir waren schneller und unternehmerischer unterwegs.
Mhm. Und kann ich daraus dann auch ableiten, weil du bist ja dann noch zweimal hier Chairman of the Board, einmal Estonian Train Finance und Nordic Train Finance, dass man sich dann überlegt hat, Mensch, das hat doch eigentlich ganz gut geklappt, das können wir in anderen Regionen eigentlich genauso anbieten?
Mhm. Ja, die waren älter, diese beiden SPVs. Wir hatten in Estland eine Flotte, dann im Norden eine Flotte und in Österreich eine Flotte. Österreich war das letzte solche Geschäft, das man dann aufgezogen hat. Man steht natürlich irgendwann mal an, weil so ein Zug ist nicht gerade günstig. Oder zumindest ist es ein großes Beschaffungsvolumen. Und diese SPVs, die hatten dann Kredite von dreistelligen Millionenbeträgen. Und das kann man nicht beliebig skalieren, weil man dann irgendwann mal mit den Sicherheiten auch ansteht. Aber es war durchaus oder ist ein spannendes Tätigkeitsgebiet. Das war auch so in der Zeit, als Infrastruktur groß aufkommen im Private Equity Bereich. Wir haben da auch mit einigen potenziellen Partnern gesprochen. Das war dann aber, hat dann häufig nicht gepasst.
Mhm. Und das hast du ja ungefähr 3 Jahre gemacht. Wie ist es dann mit dir weitergegangen? Dann kam ja als nächstes, was ist eigentlich dieses Autoneum, Member Board of Directors?
Autoneum ist ein Spin-off von Rieter. Rieter hatte früher 2 Divisionen. Den heutigen Rieter, der sich auf Textilmaschinen fokussiert, und eine Automobilsparte. Und man hat dann Ende der 2000er Jahre hat man die Autoneum separat an die Börse gebracht. Peter Spuler war bei der Vorgängergesellschaft Aktionär und hatte dann die Aktien im Rahmen des Spin-offs zugeteilt gekriegt. Macht heute etwas über 2 Milliarden Umsatz, ist der größte Zulieferer in dem Produktsegment.
Okay, aber das ist eben wäre meine Frage gewesen, weil ich hatte eben gesehen, dass aber eben Autoneum zeitlich gesehen vor Rieter lag. Mhm. Das heißt, das war eben auch dann noch Ausfluss aus deiner Tätigkeit für Stadler.
Nee, das war dann Tätigkeit fürs Familien, fürs Family Office, ja. Weil die Abmachung damals war, wir bauen zusammen das Family Office auf. Parallel dazu das Fordern und Fördern, das geht dann weiter. Ich konnte mich einbringen in verschiedene Verwaltungsräte, Aufsichtsräte, und Autoneum war ein börsenkotiertes Mandat, wo ich rangeführt wurde und dann auch Einsitz nehmen konnte 2021.
Ich meine, das ist ja wirklich sehr vielfältig, was du dort machen konntest, und die Projekte hatten ja auch alle Gewicht. Also das ist ja nicht irgendwas, sondern das sind ja wirklich herausragende Dinge. Aber was hat dir gefehlt? Hat dir gefehlt so diese Eigenverantwortung? Weil letztendlich hast du alles immer als, oder das ist Backing vom Family Office logischerweise gehabt. Das heißt, klar wirst du selber zur Rechenschaft gezogen, aber im Grunde genommen machst du es immer für jemanden anders. Also du bist schon eher ausführend tätig. Ist das, wo man dann irgendwann sagt, okay, war eine super Zeit, aber jetzt muss was Neues kommen, wo ich stärker nochmal selber als Mensch gestalte?
Ja, es ist nicht so, dass mir was gefehlt hat. Und ich glaube, es ist eine Illusion, jeder arbeitet für jemanden. Also man ist da, glaube ich, nie 100% unabhängig. Nee, es ging mehr darum, meinen Rucksack zu komplettieren. Und wenn man Kapitalvertreter ist, sei das in einem Aufsichtsrat oder in einem Verwaltungsrat, oder ob man dann ein Projekt macht oder gute strategische Ideen hat, wie eine Portfoliogesellschaft weiterentwickelt werden könnte, keine 40 Jahre alt ist und das selber noch nie operativ gemacht hat, da fehlt was. Und ich wollte diese Erfahrungen sammeln, operativ, um dann auch mal sagen zu können, ich habe auch mal mitgespielt. Ich rufe nicht nur von der Seitenlinie rein, vielleicht ein bisschen plakativ gesagt. Und das war der Auslöser, dass ich gesagt habe, und das war schon immer auch das Verständnis, wir haben da nie über 20, 30 Jahre geplant, sondern jetzt machen wir das Family Office. Und dann war so ungesagt oder fast ein blindes Verständnis, dass irgendwann mal eine operative Rolle folgen sollte, sofern es das anbietet.
Und das war dann Rieter?
Das war dann Rieter. Das war nicht aus der Not, aber aus der Opportunität geboren, wiederum. Da ging es darum, eine Restrukturierung vorzubereiten. Rieter ist unglaublichen Marktzyklen unterworfen, und man hat dann gesehen, dass der letzte Boomzyklus zu einem Ende kommt in 2023. Und dann fand ich da ein Tätigkeitsgebiet, zuerst in der Vorbereitung dieses Restrukturierungsprojektes, und dann konnte ich mich im Verfahren um die Nachfolge des CFOs danach durchsetzen.
Mhm. Bevor wir jetzt dann auch nochmal wirklich erklären, was eigentlich das Geschäftsmodell von Rieter ist, dann noch aber nochmal eben schnell die Brücke. Das heißt, das Family Office hat auch Anteile an Rieter gehalten, und das war dann auch so ein bisschen der Go-To-Approach, dann eben mit den Erfahrungen, die man mit dir gemacht hat, also die vor allen Dingen Peter Spuler mit dir gemacht hat, dass man dann gesagt hat, man traut dir dann auch einen völlig anderen Schritt zu. Weil die Geschichte, die ich damit noch schnell in Verbindung bringen will, ist, wenn man sowas über einen Headhunter macht, was ja der normale Weg jetzt in Anführungszeichen ist, ein Headhunter guckt ja immer auf die Erfahrungen und sagt, ich will am liebsten einen Kandidaten haben, der das Gleiche an einem anderen Ort bereits bewiesen hat. Es darf jetzt ein bisschen größer sein, aber das ist meine Sicherheit, diese Person anzubieten, indem ich sagen kann, der hat das schon mal gemacht. So, jetzt aber der Schritt von dir, eben von diesen wie wir es gerade ja schon gesehen haben, Projekttätigkeiten hin in die Verantwortung hinein, da kommt man ja genau mit diesem Rucksack nicht. Mhm. Und dann braucht man eben jemanden, der sagt, aber ich glaube an den, weil der hat auch die vorherigen Tätigkeiten und Aufgaben hervorragend gemacht und das traue ich ihm eben auch zu. Mhm. Das ist ja dann so ein bisschen der zweite Weg, der dann aber eben ein sehr persönlicher, sehr individueller Weg ist.
Ja.
Habe ich das richtig dargestellt oder sagst du, nee, das war irgendwie doch anders?
Ja, ein ganz wichtiges Thema. Und letzten Endes geht es immer darum, wer übernimmt die Verantwortung. Und nicht, dass es ein Systemfehler ist, aber das System ist halt so, dass Verantwortung übernehmen kann man dafür, wenn was vorher funktioniert hat, man macht es gleich und dann funktioniert es nicht mehr, kann man sagen, ja, in der Vergangenheit hat es ja funktioniert. Also jemand war schon sie von der Unternehmung, jetzt nehmen wir den, wenn es nicht klappt, dann habe ich in dem Sinn nichts falsch gemacht im Prozess. Das war bei mir nicht so. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt da mit Blumen begrüßt wurde und das ein klarer Fall war, nur weil Peter Spuhler gesagt hat, wir hätten da jemanden, der Potenzial hat. Das Ganze wurde ausgelöst. Ich hatte mich in meiner Tätigkeit als im Family Office habe ich mich mit Rieter befasst, auch vertieft. Und der neue CEO wollte mich kennenlernen damals, wer ich bin, was ich so tue. Und dann hat sich das Gespräch entwickelt und aus dem Gespräch heraus hat er mich eigentlich gefragt, er hätte dann ein Projekt, ob ich Interesse hätte mitzuarbeiten. Da haben sie mich kennengelernt, wahrscheinlich auch ein bisschen getestet. Und dann war das ein ordentlicher Prozess für die Nachfolge des CFOs mit Assessment und so weiter. Meines Wissens Longlist, Shortlist und das war jetzt nicht so, dass ich ernannt wurde aus der Ferne.
Mhm.
Das ist mir noch wichtig zu unterstreichen.
Absolut. Also, dass du einen Leistungsausweis hast, das ist, glaube ich,
unbestritten. Aber es braucht jemanden, der den Mut hat und sagt, jetzt nehmen wir diesen Jungen, der das noch nie gemacht hat. Das braucht es und das ist ganz wichtig.
Ja, und ich glaube, man sieht natürlich auch gerade dem CFO gegenüber ist Vertrauen natürlich auch eine wichtige Komponente, weil letztendlich ist man so ein bisschen natürlich die Reibungsperson auch für den CEO, wo man aus verschiedenen Perspektiven die gleichen strategischen Themen anschaut und dann gemeinsam gucken muss, was wollen wir, wie wollen wir, wie soll es gehen. Aber auf der Eigentümerseite natürlich auch das Vertrauen, dass der CFO eben diese unternehmerischen Entscheide auch mit einem sehr rationalen Blickwinkel begleitet. Und man will dann auch wissen, wer ist dieser Mensch, der diesen rationalen Blickwinkel einnimmt. Und dich kannte man ja dann schon sehr gut von Eigentümerseite. Also weniger von operativer Seite, aber von Eigentümerseite. Verstanden. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, wie man dann eben auch in jungen Jahren diese Chance ergreifen kann und zeigt ja auch mal wieder, dass im Grunde genommen der entscheidende Schritt in deiner Karriere war dann vielleicht doch nicht die Investmentbank mit dem Brandname, wo du den Haken hintergemacht hast, sondern dann doch dieser persönliche Zugang, dass eben über den Studienfreund du eigentlich darauf aufmerksam gemacht wurdest, es gematcht hat mit dem Eigentümer und du dann über die Leistung, die du gezeigt hast, deinen Weg gegangen bist. Und dann ist er, ob da jetzt vorher 3 Jahre Investmentbank waren oder was ganz anderes, gar nicht entscheidend, oder?
Absolut. Und deshalb auch vielleicht ein Aufruf an die Studierenden, geht an die Universität. Macht das nicht im Fernstudium oder von zu Hause. Ich habe diesen Freund lustigerweise an der Olma kennengelernt. Der wurde dann auch ein Trainingsfreund von mir.
Training bei was?
Er hat damals Gigathlon gemacht. Das ist so ganz ein wahnsinniger Event in der Schweiz mit eine Woche lang jeden Tag hunderte von Kilometer. Wir waren meistens laufen zusammen, ab und zu.
Was, also du hast auch Gigathlon gemacht?
Nee, ich habe nur mit ihm trainiert.
Und dein Ziel war Marathon?
Ich habe einen Halbmarathon gemacht und ich mache Sport zum Ausgleich, nicht unbedingt um persönliche sportliche Ziele abzuhaben.
Okay, was macht denn der heute eigentlich? Der hat ja dann mal genauso begonnen wie also in der Gruppe wie du. Und was ist der heute?
Dem ist es ähnlich gegangen. Der ist Mitglied der Konzernleitung bei Stadler Rail und verantwortlich für das Nordamerika-Geschäft.
Ah, okay. Hm. Ja, spannend. Also das heißt, auch er ist dem Umfeld treu geblieben.
Absolut.
Ja, okay. Sehr spannend. So, jetzt kommen wir mal zu Rieter. Jetzt musst du noch mal wirklich erklären, ist ja, ich habe einleitend ja gesagt, es ist eine Industrieperle der Schweiz. Das heißt, das Unternehmen gibt es seit wann?
1795.
Genau, da kann man dann auch mal sagen, das hat Tradition. Was macht das Unternehmen seit 1795 und ist es eigentlich das Gleiche geblieben?
Ja, das Lustige ist eigentlich aus der Opportunität, aus der Not geboren, das Unternehmen. 1795 wurde das gegründet und ursprünglich hat man mit Gewürzen und mit Baumwolle gehandelt. Da kam der Napoleonische Krieg und eine Seeblockade zu Großbritannien und das Festland konnte keine Textilmaschinen mehr importieren. Und dann hat Johann Jakob Rieter entschieden, okay, dann machen wir die halt selbst. Und seither helfen wir Leuten, die spinnen.
Genau, aber nicht die eine Spinnenphobie haben, sondern die Kleidung, Textilien, welcher Art auch immer spinnen.
Ja, es ist ganz einfach und trotzdem ganz komplex. Wir machen den Faden. Und das ist auch industriegeschichtlich ganz spannend. Aus dem heraus ist eigentlich die Industrie, so wie wir sie heute kennen, in Europa und auch weltweit, ist die entstanden. Wir nehmen ein Naturprodukt, konkret meistens eine Baumwollfaser. Das ist von 2 cm bis 5 cm lang, ist es ein heterogenes Naturprodukt, die Baumwolle. Und dann verwandeln wir diese Faser in einen Garn. Und wir machen die Maschinen, um aus den Fasern ein Garn herzustellen. Und dieses Garn, das wird dann gewoben oder gestrickt in ein Gewebe und das Gewebe wird dann in ein Kleidungsstück verarbeitet. Und dieser Prozess, um aus einem heterogenen Naturprodukt ein möglichst homogenes quasi Halbfabrikat herzustellen mit unserer Maschinentechnologie, das ist das, was wir tun. Und daneben machen wir natürlich Unterhalt und verkaufen Ersatzteile, stellen auch gewisse Komponenten selbst her. Aber das ist unsere Wurzel und ja, das ist unser Stammgeschäft.
Und ist das eigentlich ein Geschäft, wo man eigentlich früher das auf eine sehr ähnliche Art und Weise gemacht hat wie heute? Oder sehen diese Maschinen heute total anders aus, funktionieren auch absolut anders, wie man also der Weg zum Garn, also ein ganz anderer geworden?
Die Logik, wie man das macht, ist immer noch die gleiche. Also es geht darum, vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn ich morgens aufwache, dann sieht das auf meinem Kopf ziemlich chaotisch aus. Wenn das die Fasern sind, dann geht es darum, mal die Fasern zu kämmen, dass möglichst alle in die gleiche Richtung schauen, dann zu mischen, damit ich eben möglichst von der Heterogenität in die Homogenität komme, wieder mischen, wieder parallelisieren, strecken und dann gebe ich dem Ganzen einen Dreh, ich verdrehe das ineinander. Und dann gibt's ein Garn. Und wenn ich längere Fasern verdrehe, gibt's mehr Festigkeit und feineres Garn. Wenn ich kürzere Fasern verdrehe, gibt es ein dickeres Garn mit den entsprechenden Details. Also die Idee ist immer noch die gleiche, aber die Maschinen sind natürlich ein Vielfaches produktiver. Also nur als Beispiel, unsere langsamste Maschine, die dreht mit 25.000 Umdrehungen pro Minute. Jetzt wenn jemand vielleicht ein bisschen autoaffin ist, nicht ein Elektroauto, aber ein Verbrenner, so ein Porsche-Motor, der dreht mit 7, 8, wenn es ein Sauger ist, vielleicht 9000 Umdrehungen. Das heißt, unsere Maschinen drehen, die längsamste dreht 3-mal so schnell wie ein 911er Motor und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage das Jahr.
Werbung. Unsere Wirtschaft steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien, geopolitische Spannungen und die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit prägen auch die Finanzwelt. Gerade CFOs sind gefordert, diese Entwicklung nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten. PwC bringt große Erfahrung aus der Arbeit mit Unternehmen aller Branchen in die Diskussion ein und unterstützt so auch Formate wie diesen Podcast hier, die den Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Führungspersönlichkeiten fördern. Werbung Ende.
Jetzt leben wir ja im Zeitalter von Fast Fashion, so ein bisschen. Da werden dann viele dieser Kleidungsstücke drauf, also auf euren Maschinen werden viele dieser Kleidungsstücke produziert. Fast Fashion ist total preisgetrieben, was ja auch bedeutet, dass die gesamte Wertschöpfungskette kostengetrieben ist. Und ihr als Zulieferer in diesem Konglomerat dann höchstwahrscheinlich auch sehr preissensitiv unterwegs sein müsst. Gerade wenn eben man nicht sagen kann, ihr habt das mit neuen Patenten so revolutioniert, dass man das nur bei euch kaufen kann, sondern das wird man vielleicht auch woanders kaufen können und dann muss der Preis vor allem stimmen. Wie macht ihr das? Also wir haben im Vorgespräch ja, glaube ich, schon so ein bisschen Produktion in der Schweiz, das war einmal.
Für Maschinen ja.
Ja.
Wir stellen gewisse Komponenten nach wie vor in der Schweiz her. Es ist auch vertretbar. Die Textilindustrie hat einen schlechten Ruf, was beispielsweise Thema Nachhaltigkeit, Fast Fashion angeht, und das über weite Teile zu Recht, aus meiner Sicht. Es ist mal wichtig zu betonen, dass der Prozess der Spinnerei, also von der Baumwolle oder von der Mischphase bis zum Garn, der ist super effizient. Wenn ich zu unseren Kunden fahre, die wissen auf die zweite Nachkommastelle, wie viel Abfall sie haben. Und Recycling haben sie wahrscheinlich nicht erfunden, aber das gibt's viel, viel länger, als wir darüber sprechen, bei den Spinnen. Also die Fasern, die zu kurz sind, die rausgekämmt werden, die werden wiederverwendet für ein anderes Textil oder weiterverkauft. Da wird nichts weggeschmissen in dem Wertschöpfungsschritt, wo wir tätig sind. Das Problem ist, dass die Hälfte oder mehr als die Hälfte aller produzierten Textile niemals getragen werden. Wegen Fast Fashion, wegen der Ineffizienz des Systems, Retail, E-Commerce. Und das ist, das verursacht das Kopfzerbrechen der gesamten Industrie. Und ich denke mir manchmal, wenn die Leute den, nicht nur den Preis des Textils kennen würden, sondern auch den Wert und vielleicht weniger kaufen würden, aber hochwertiger, dann würden vermutlich alle in der Wertschöpfungskette ein bisschen mehr verdienen, hätten ein bisschen weniger Arbeit und netto würde man wahrscheinlich gar nicht so viel weniger Wertschöpfung betreiben dann. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, wie gehen wir mit dem um? Wir versuchen natürlich immer zu argumentieren, dass die Total Cost of Ownership, das ist auch so ein HSG-Wort, aber dass eigentlich die Kosten über den Produktelebenszyklus, dass die besser sind als ein Konkurrenzprodukt, weil unsere Maschinen oder Komponenten langlebiger sind, die Energieeffizienz besser ist oder die Effektivität der Maschinen höher. Und da machen wir sehr umfangreiche Analysen und erklären das unseren Kunden. Das ist das eine, also wir versuchen zu verkaufen, nicht nur über Preis, sondern eben über USP. Und das andere ist natürlich, dass wir uns der chinesischen und indischen Konkurrenz, der müssen wir uns stellen. Und wir produzieren mittlerweile auch in Indien und in China. Und da kommen halt zunehmend auch kulturelle Themen auf. Wie oder was ist good enough? Das ist ein typisches chinesisches Wort, dieses good enough. Und häufig reicht das einem Deutschen oder einem Schweizer oder einem Ingenieur eben nicht aus, oder? Für den ist es noch zu schlecht, aber es ist good enough for the customer. Und da gibt es noch viel Arbeit vor uns.
Was würdest du sagen, ist das jetzt ein guter kultureller Wandel, also jetzt in Bezug auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man sich beim Good Enough nicht an dem technisch Möglichen orientiert, sondern am Kundenbedürfnis, was ja auch mit Preis-Leistung, also mit dieser Kombination dann versehen wird?
Persönlich habe ich da Mühe damit, aber das ist ganz persönlich, ich bin ein bisschen Nostalgiker. Also nur das Beispiel, ich war letztens in der letzten Weberei der Schweiz für Frottierwäsche. Übrigens alle, die das hören, die mal ein richtig gutes Badetuch kaufen möchten, schreibt doch Veseta an. Das wird
Veseta heißt es. Wenn du es schon sagst, dann müssen wir es auch richtig machen. Veseta. Das schreibt sich wie?
W-I-S-E-T-A, also Veseta.
Ja, okay.
Ich bin überhaupt nicht beteiligt, aber weshalb erwähne ich das? Die haben einen Lift, einen Warenlift aus den 30er Jahren. Escherwies, Zürich. Und der läuft immer noch. Wenn ich jetzt das jetzt appliziere auf die Zeit, wenn man heute was kauft, das geht immer nach 2 bis 3 Jahren kaputt. Praktisch alles. Und das ist dieses Good Enough. Wir sind also von der Investitionsgesellschaft, sind wir wirklich zu einer reinen Konsumgesellschaft geworden. Und das macht mir persönlich manchmal ein bisschen Mühe. Nichtsdestotrotz, es interessiert niemanden, ob mir das Mühe macht oder nicht. Das Bedürfnis ist einfach noch good enough. Und die asiatische Mentalität, die ist da anders als die Schweizer oder deutsche Mentalität. Und wie erreicht man das? Ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass China nur ein verlängerter Werkbank ist. Man kann in China mittlerweile alles haben. Von Cheap Charlie bis High Quality. In puncto Produktionskompetenz sind die Chinesen ganz weit vorne, weltweit. Also die wissen, wie Produktion funktioniert. Und die Herausforderung besteht darin, Produktion plus in China zu betreiben. Und dann eben das Plus ist die Frage, wie weit geht man auch im Innovationsprozess, im Engineeringprozess nach China? Braucht man dedizierte chinesische Produkte für den chinesischen Markt? Nur als Beispiel, die Sicherheitsanforderungen an eine Maschine sind ganz andere in China als in Deutschland. Wenn ich jetzt einen deutschen Standort nehme und in China umsetze, dann bin ich viel zu teuer. Entsprechend muss ich über weite Teile für China spezifische Produkte entwickeln und auch produzieren.
Also wie bei vielen Themen schwarz-weiß betrachtet, kommt man meistens ja nicht weiter, sondern man muss immer schauen, was ist jetzt sozusagen der gute Teil von good enough, ja? Weil ich glaube, die Argumentation der Chinesen könnte sein, wenn man jetzt also jetzt den klassischen Ingenieur, der sich nur mit dem Besten zufrieden gibt auf der technischen Ebene, wenn ich den jetzt nehme, dann würde vielleicht ein Chinese sagen, damit stirbst du in Schönheit. Weil das ist dann hinterher wunderschön, was du da kreiert hast. Aber es geht weit über die Anforderungen des Kunden hinaus und deswegen wird der Kunde auch nicht bereit sein, den erforderlichen Preis dafür zu zahlen, weil es ist more than good enough und es würde eine 80% Lösung reichen und die kommt dann von mir, vom Chinesen. Der bietet die 80% Lösung, aber dann zu einem Preis, wo dann der Kunde sagt, genau, dieses Austauschverhältnis zwischen Preis und Leistung passt mir besser als bei der high sophisticated Lösung.
Ja, und es ist eben die Herangehensweise. Das finde ich ganz spannend. Ein europäischer Ingenieur, das ist jetzt Stereotyp, aber häufig nimmt er sich Mercedes und versucht daraus ein Skoda zu machen, als Beispiel. Oder nimmt eine S-Klasse und versucht daraus eine C-Klasse zu machen. Also er nimmt eine gute Maschine und dann sagt er, okay, jetzt haben wir da deutsche Sicherheitsstandards, nehme ich gewisse Dinge raus, dann Blech muss auch nicht so dick sein wie in Europa, nehme ich auch noch ein bisschen raus. Und das Downscaling, das geht nur zu einem gewissen Grad. Und man sagt so, Handgelenk mal Pi, wenn ich 30% der Kosten aus dem Produkt herausnehme, dann ist es ein anderes Produkt. Und der Asiate, der geht ganz anders an die Sache ran. Der sagt sich, okay, was muss es können? Minimal. Ich beginne mal. Und dann der erste Wurf ist vielleicht noch nicht gut genug, dann mache ich es noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser, der kommt von unten. Der kommt von der C-Klasse und sagt dann, was muss es sein, damit es eine E-Klasse wird und was eine S-Klasse. Und weil er so stark Design to Cost getrieben ist, endet er auf einem ganz anderen Preisniveau dann als Konsequenz. Das ist aber ein Mindset, eine Mindset-Veränderung, auch wie man an Themen rangeht. In Europa wird ein Konzept gemacht, dann wird es finalisiert, dann wird es getestet, dann wird ein Prototyp gebaut und, und. Das sind Entwicklungszyklen, die gehen Jahre. Und in Asien, und vor allem in China beobachte ich das, dass da geht man sehr häufig, sehr schnell zu einem Kunden, macht mit ihm einen Pilot, sagt, können wir das bei dir ausprobieren? Funktioniert überhaupt nicht. Was müssen wir tun, damit es besser wird? Sehr viel, im Softwarebereich nennt man das wahrscheinlich Agile, aber so das Try and Error. Und durch das haben sie viel mehr Speed.
Mhm. Würdest du jetzt sagen, das müssen die europäischen Unternehmen, die traditionellen Unternehmen jetzt sehr schnell lernen und auch umsetzen, damit sie im heutigen Welthandel weiterhin Bestand haben können?
Es kommt darauf an, wo der Markt ist. Und unser Markt ist zu 2/3 in China und zu 80-90% in Asien. Mhm. Und wenn deine Kunden da sind, dann erwarten die das von dir. Und in all den Branchen, die den großen Binnenmarkt haben in China, besteht einfach die Gefahr, dass große chinesische Anbieter irgendwann expandieren und dich dann in deinem Heimmarkt beginnen zu konkurrieren, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Mhm. Du hast gesagt eben, das clasht ein bisschen kulturell, also auch jetzt innerhalb der Rieta. Wie geht ihr damit um?
Das ist eine gute Frage. Und wie ich das gelernt habe bei Stadler Rail, das ist ein unglaubliches Asset, wenn man diese Chance hat, dass Produktion und Engineering sollte immer am gleichen Standort sein. Weil man so schneller und effektiver zu Lösungen kommt, wenn die Ingenieure mit der Produktion sprechen, wenn die sehen, was der Fortschritt ist. Ein einfaches Beispiel, der Ingenieur setzt eine Schraube von einem Teil an einen Ort, wo in der Montage das extrem schwierig ist, das irgendwie zu befestigen. Da gibt's ein direktes Feedback, Freitagmorgensitzung, und dann kann er das ändern in der Zeichnung. Wenn der Ingenieur in Winterthur sitzt und der Monteur in Changzhou in China und die nicht miteinander sprechen, kann das sein, dass das nie passiert. So am Beispiel. Und die Frage ist jetzt, wie können wir den R&D-Bereich so organisieren, dass wir Fertigung in Asien haben, aber hier einen wesentlichen Wertbeitrag nach wie vor leisten können? Weil etwas finde ich spannend. Ich kenne persönlich, kann sein, dass es das gibt, aber ich kenne persönlich keine bahnbrechende Innovation, die aus Asien kam. Sehr viel Verbesserungen auf Produkten, sehr viel Fast Follower, aber ich kenne weder das Smartphone noch das Elektroauto noch ich kenne keine bahnbrechende Innovation. Und unsere Hoffnung ist nach wie vor, dass die Europäer im Innovationsprozess einen echten Mehrwert liefern können.
Glaubst du, also das war sicherlich jetzt, wenn man die letzten 10, 15 Jahre betrachtet, sicherlich so. Würdest du das auch für die nächsten 10, 15 Jahre so erwarten? Oder denkst du, das wird sich eben dann auch drehen, dass dann die originären Innovationen tatsächlich auch stärker aus China kommen werden? Und dass es eben dieser Fast Follower so ein bisschen so die letzten Auswirkungen sind vom Kopieren, was wir vor 20, 30 Jahren vor allen Dingen hatten, so dass man quasi das Know-how, was es halt für Innovationen benötigt wird, dass dieses Know-how Schritt für Schritt jetzt so weit aufgebaut wird, dass dann auch bald die eigenständigen Innovationen kommen.
Müsste eigentlich eine Konsequenz sein? Finde ich eine schwierige Frage. Wahrscheinlich auch gesellschaftlich bedingt nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich kann man sich fragen, weshalb sind die Schweizer insbesondere so innovativ? Wir sind ja auch sehr schwer führbar. Wir haben immer eigene Meinungen und wir lassen uns nicht gerne sagen, was wir tun sollen. Wir hinterfragen immer alles und da sehe ich schon noch ein bisschen Gap vor allem zu chinesischen Kollegen. Mit allen Vor- und Nachteilen würde ich jetzt keine Wette abschließen, dass es in Zukunft ändert, aber müsste eigentlich irgendwann mal passieren.
Jetzt hast du eben gesagt, eben du hältst es für extrem sinnvoll, dass eben Entwicklung, Forschung, Entwicklung, Produktion am gleichen Standort sind, damit
wäre
man
möglich, wäre
genau, damit man sich da gegenseitig befruchten kann. Du hast aber auch gesagt, eben, dass wir eben durch unterschiedliche Standards einen großen chinesischen Heimatmarkt haben, der aber nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen stellt wie in Europa und dass dann mit europäischen Sicherheitsstandards die Maschine für China zu teuer würde. Wie handelt man das? Bedeutet denn das, dass man dann in Europa eine andere Maschine oder ein Upgrade einer Maschine anbietet, was dann den hier herrschenden Regularien und Erwartungen entspricht? Oder wie geht man damit um? Oder sagt man, dann brauche ich halt in Europa auch wieder eine eigene F&E und Produktion?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste man das so lösen, dass, also, wir sind noch nicht da. Aber wenn man China-spezifische Produkte für den chinesischen Markt hat, im Idealfall setzt man auf einer gemeinsamen Basis auf. Steuerung beispielsweise, Antriebe, gewisse Noble Parts, und dann da, wo der Markt ist, da ist auch die Lead-Maschine. Und wenn es dann Adaptionen gibt, dann folgt sie dieser Lead-Maschine. In der Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien sehe ich die Europäer sehr viel stärker in der Rolle. Was kann eine Lösung sein oder ein Lösungsansatz, wie man ein Problem lösen könnte? Und zusammen mit den Asiaten das dann umsetzen und verbessern. Und da sind die Asiaten unglaublich guten Dinge verbessern. Das beeindruckt mich immer wieder. Ja, und das gilt es auf den Nenner zu bringen. Aber idealerweise hat man nicht ein chinesisches Produkt, ein europäisches Produkt, ein amerikanisches Produkt. Das ist dann irgendwann mal auch, führt das zu sehr großer Komplexität.
Ja, und eigentlich will man ja als Unternehmen, Riet hat insgesamt gesehen, wie viele Mitarbeitende?
Jetzt sind wir bei knapp 7.000.
7.000. Und ist das schon die Idee, dass man sagt, ein Unternehmen, eine Kultur? Oder sagt man, nee, wir unsere regionale Aufstellung definiert die regionale Kultur und da wollen wir gar nicht zu stark vereinheitlichen?
Ich muss vielleicht noch kurz ergänzen. Wir haben im letzten Jahr eine transformative Akquisition gemacht. Also was ich vorhin erklärt habe mit Baumwolle in den Garn, das ist nur die eine Hälfte des Geschäftes. Wir sind mittlerweile doppelt so groß. Und wir haben eine Division zugekauft von der OC Oerlikon, die Barmag. Die machen eigentlich dasselbe, aber die machen das für Kunstfaser. Also sie machen aus Kunstfaser ihr Input, machen sie ihren Kunstfasergarn. Und ohne Kunstfasergarn würde die Welt so nicht funktionieren. Sei das Pflaster, Masken, Teppiche, Airbags, Sitzgurte. Und der Bereich wächst sehr stark oder stärker. Und entsprechend sind wir jetzt, deshalb sind wir auch die 7.000 Mitarbeiter. Die Kultur, das muss eine sein, über die gesamte Unternehmung. Nicht, dass jetzt indoktriniert wird, wir sind so und das ist so zu tun, aber die Kultur bestimmt sich aus meiner Sicht über einen gemeinsamen Nenner, den es zu definieren gilt, den es dann aufzubauen gilt. Und idealerweise sollte der Mitarbeiter, der in Remscheid arbeitet und jetzt nach Zhangzhou geht, der sollte sich zu einem gewissen Grad zu Hause fühlen. Und das ist getrieben durch nicht nur den Prozess, sondern auch durch die Kultur. Ansonsten ist man eine Portfoliogesellschaft, die Beteiligung verwaltet und dann nicht mehr als die Summe der einzelnen Gesellschaft.
Stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor,
ist so.
Weil es kommt ja dann auch darauf an, die jeweiligen Stärken wirklich zu nutzen und nicht alles zu mitteln. Mhm. Weil sonst bist du irgendwann ein Mittelmaß, aber damit kannst du ja keinen Blumentopf gewinnen, sondern du musst ja eher gucken, dass die individuellen Stärken in der Gesamtstruktur und Kultur weiterhin zum Tragen kommen. Mhm. Also da habt ihr bestimmt einiges vor euch, wenn ihr das jetzt gestalten wollt. Zumal, wenn es eure größte Akquisition war, die ihr gerade getätigt habt, dann wird ja da auch noch mal eine andere Kultur, zwar im gleichen Kulturkreis, aber anders gewachsene Kultur dazukommen. Die muss man ja auch mitnehmen.
Mhm. Unbedingt. Unbedingt. Aber es gibt trotzdem den gemeinsamen Nenner, den findet man aus meiner Sicht in fast jeder erfolgreichen Unternehmung. Sehr häufig ist der Kunde ganz wichtig.
Okay, aber das ist ja auch häufig eine Plattitüde, oder?
Nee, Customer first, und das gilt für den Finanzmann genau gleich wie für den Verkäufer. Mein Kunde ist der CEO und die Konzernleitung und die Unternehmung, Investoren, Verwaltungsrat. Also wenn jemand was von mir möchte, dann ist das oberste Priorität, das Beispiel. Mhm. Dann Qualität. Quality starts with me. Das ist auch sowas, dass erfolgreiche Unternehmen haben eine herausragende Qualität.
Aber auch da würde ja dann wieder der Spruch von eben zählen, good enough. Wann ist Qualität gut
enough? Das ist auch eine Qualität, wenn ich sage, ich verstehe das Kundenbedürfnis so gut, dass ich genau das liefere, was der Kunde braucht und nicht zu viel und nicht zu wenig.
Okay. Mhm.
Und das, was ich ihm dann liefere, auch wenn es good enough ist, das läuft, das ist reliable, einfach zu unterhalten. Mhm.
Gibt's noch einen dritten Punkt, wo du sagst, das ist ein Kulturelement, was, egal wo man sich im Rieta-Kosmos befindet, man immer wieder feststellen
wird? Ja, schon committed people. Mhm. Also, ich habe vorhin erwähnt, wir sind ein unglaublich zyklisches Geschäft. Das Beispiel, wir hatten in 2023 einen Umsatz von 1,4 Milliarden. Mhm. Letztes Jahr waren wir bei 680. Und es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie den Marktanteil halbiert hätten, sondern es ist der Markt. Mhm. Es kann von einem Tag auf den anderen, kann von 20 Millionen Auftrag sein, kann das 200 sein. Und das verlangt den Mitarbeitern einiges ab. Also man geht von Überzeit in Kurzarbeit und hin und zurück und das braucht sehr viel Einsatzbereitschaft und auch Leidensfähigkeit. Und deshalb die Leute, die arbeiten nicht nur fürs Geld hier, sondern die sind wirklich committed zur Sache. Ja. Mhm.
Lass uns das gerne nochmal anschauen, weil das ist ja eine Besonderheit eben in deiner Branche, die extrem herausfordernd ist. Du hast gerade die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden und wie sie eingesetzt werden geschildert. Dann wird es ja auch was mit Fixkosten zu tun haben, weil je höher deine Fixkosten sind, desto schwieriger wirst du mit diesen großen Schwankungen umgehen können. Aber ihr seid ja ein produzierendes Unternehmen. Wie haltet ihr denn die Fixkosten klein?
Ja, das ist ein zentrales Thema. Fixkosten, direkte Fixkosten getrieben über Werke, über Flächen, gilt es möglichst zu konsolidieren. Und die Gretchenfrage ist, was ist ein normales Niveau? Und man muss seine Kapazität dann irgendwo limitieren nach oben. Weil man wird vom Kunden nie für Überkapazität bezahlt. Das bezahlt der Kunde nicht. Und wenn du voll bist in der Kapazität, dann musst du halt warten im Notfall oder Konkurrent kriegt den Auftrag. Also da ist die Gretchenfrage, auf was stelle ich mich ein, what's the normal? Und dann bei den Overhead-Kosten, R&D, SG&A, geht es darum, möglichst lean zu sein. Und da haben wir einiges gemacht. Wir haben ein Drittel der Overhead-Kosten reduziert in den letzten 3 Jahren. Aber die richtigen Benefits nachhaltiger Natur, die kommen durch Prozessharmonisierung, Verflachung der Strukturen, klarer Fokus. Und da haben wir sicher noch viel Potenzial.
Und jetzt habe ich noch gar nicht das Stichwort Digitalisierung gehört.
Digitization, for the sake of digitization, finde ich nie interessant.
Ja, aber Standardisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Ja, genau. In dem Dreiklang.
Hast du völlig recht, aber das habe ich gesagt, ab den Prozessen arbeiten, das ist Schritt eins. So, wenn ich zum Beispiel meinen AP-Prozess automatisieren AP möchte, Accounts Payable. Also PO kreieren im Einkauf, dann Rechnungseingang, verbuchen, Zahlungslauf. Das kann man heute einfachst automatisieren, dass beispielsweise Rechnungen automatisch eingelesen werden. Das System erkennt den Kreditor, verbucht das dann korrekt, dass ich gar nicht mehr kontrollieren muss. Das funktioniert aber nur, wenn ich nach denselben Prozessen arbeite, wenn der Einkauf immer einen Purchase Order erstellt beispielsweise. Und zuerst muss ich das tun. Ansonsten digitalisiere ich ein Chaos in Anführungszeichen oder eine uneinheitliche Landscape. Und das muss zuerst geschehen, dann kann man das tun. Es ist immer, meistens kommen die Leute, ich habe zu viel zu tun und ich brauche ein Tool.
Mhm. Und dann kommt immer noch ein Tool aufs nächste Tool.
Ein Tool
und
aufs nächste Tool.
Hast du dann hinterher diesen Wildwuchs, wo dann Dinge organisch gewachsen sind, aber dann eben nicht mehr klar und einfach. Mhm. Sondern eben unterschiedlich. Wir haben uns das Thema S4HANA von SAP mal angeschaut und da habe ich tatsächlich feststellen dürfen über Interviews mit verschiedensten CFO, dass dieses Thema, was ja eigentlich ein von SAP vorgegebenes ist, also um den Kontext nochmal schnell zu geben, SAP hat eine neue Generation ihres ERP-Systems herausgebracht und von den Kunden verlangt, dass die innerhalb eines gewissen Zeitfensters installiert wird, weil andere alte Versionen dann auch nicht mehr supported werden. Aber das ist also quasi, egal ob der Kunde jetzt zufrieden war auf seiner alten Version oder eben nicht, er hatte keine Wahl, er muss eben umsteigen, wo man ja eigentlich sagt, Kundenorientierung sieht anders aus. Aber erstaunlicherweise, für mich zumindest, habe ich im Verhältnis ein sehr positives Echo bekommen, weil viele CFOs zu mir gesagt haben, jetzt sind wir endlich mal gezwungen, diese organisch gewachsenen Prozesse und IT-Landschaften zu konsolidieren und auf das zu fokussieren, was dann der gemeinsame Nenner ist, der einfache Prozess ist, der gerade Prozess ist. Das heißt, diese Umstellung wurde auch dazu genutzt, die Hausaufgaben zu machen, die man eigentlich seit vielen Jahren schon gekannt hat, aber auch immer wieder andere Projekte sie verdrängt haben. Und jetzt sagt man, nee, jetzt machen wir das mal. Und dann wird man plötzlich ready für das, was du ja auch gerade gesagt hast, wenn man sagt hat, weil das ist natürlich die Grundlage dafür, dass ich überhaupt digitalisieren kann. Sonst kann ich das total vergessen. Ja. Und dann hat man wieder neue Potenziale, die man heben kann. Sind das deine Zukunftsprojekte, wenn du jetzt als CFO nach vorne guckst, wo du sagst, daran müssen wir eben arbeiten, um Kosten sparen zu können, um effizienter zu werden? Ist es das oder sind es andere Dinge?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind mitten in S4-Implementierung. Wir haben zwei SAP-Templates, dominante, und dann haben wir als Akquisition noch viele Restanzen. Und wir werden mittelfristig, werden wir die gesamte Unternehmung auf ein einziges Template nehmen. Und deshalb, man kann das System anpassen oder man kann die Prozesse anpassen, damit sie nach dem System arbeiten. Wir werden eher Letzteres tun. Wir gehen im nächsten April gehen wir live. Wir machen aber bewusst ein Brownfield-Projekt. Parallel dazu setzen wir jetzt in den Finanzen eine neue Profit-Cost-Center-Structure um. Auch da Restanzen aufräumen und vereinfachen. Und ja, da erhoffe ich mir einiges davon.
Auf der Kostenseite?
Ja, auf der Effizienzseite auch. Mhm. Das ist ein Controller heute. Bei mir ein Controller ist ein halber Reporter, in Anführungszeichen. Wenn ich die klassischen Prozesse Accounting to Reporting, Reporting Controlling, also eine Rechnung wird verbucht, dann gibt's da einen Report, dann wird der Report analysiert und dann gibt's einen Maßnahmenplan oder einen Sign-off oder wie auch immer. Und meine Controller sind so stark damit beschäftigt, irgendwelche Reports zu erstellen, weil sie der gemeinsame Nenner der heterogenen Systemlandschaft sind, dass ich das nicht länger verantworten kann. Wir müssen das jetzt vereinfachen und angehen. Nur, der Schmerz wird immer größer, aber die Hürde wird auch immer größer, das zu tun, je länger man sich da anfasst.
Wenn wir jetzt, du machst jetzt den Job als CFO knapp 3 Jahre, was würdest du sagen, sind die tollsten Dinge, die du aus dieser Zeit mitnimmst jetzt für dich, und was sind aber auch die Downlights?
das Tollste, was ich mitnehme, ist sicher, dass die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit dem Team. Ich konnte ein Team mit relativ freier Hand zusammenstellen. Und wenn ich sehe, wie teilweise sehr junge Kollegen in der Aufgabe aufgehen und Hürden nehmen, so ein bisschen ähnlich wie in meiner Geschichte, Hürden nehmen, die andere Leute vielleicht gedacht haben, hat das noch nie gemacht, das geht ja nicht. Also wenn ich so ein bisschen das Mindset und das Erbe meines Mentors weiterführen kann, das gibt mir sehr viel Befriedigung. Natürlich auch die Akquisition, die wir durchziehen konnten. Das war die größte Kapitalerhöhung im Verhältnis zur Marktkapitalisierung ever in der Schweiz. Eine sehr komplexe Fremdkapitalfinanzierung, anspruchsvolle Timeline. Das war nicht so einfach. Large Scale M&A wirklich umsetzen. Strategisch absolut transformativ für die gesamte Unternehmung. Die größte Akquisition seit 1795. Das waren schon die beiden Highlights.
Mhm.
Und die Lowlights natürlich. Cost Saving is never a strategy. Das ist immer nur ein mitigierender Faktor auf ein schwieriges Umfeld. Und wir sind jetzt im vierten Jahr der Krise. Und das fällt einem manchmal schon schwer, am Morgen sich dann nochmals zu motivieren, weil in gewissen Branchen, da läuft's einfach. Also wenn man momentan mit Glasfaser zu tun hat, Rechenzentren, spielt gar keine Rolle, was das Produkt kostet. Hauptsache, man liefert. Und da geht's von alleine. Und ich würde es vor allem den Leuten, den Mitarbeitern bei Rieter so wünschen, auch mir selbst natürlich, dass es einfach ein bisschen von selber auch wieder käme. Ein bisschen Rückenwind vom Markt. Das ist das Lowlight.
Okay, und als wie realistisch, als rational denkender Mensch würdest du diesen Rückenwind einschätzen? Also wird der in den nächsten 1 bis 3 Jahren wieder aufkommen, dieser Rückenwind? Oder sagst du, das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon während meiner Tätigkeit in dieser Aufgabe kennengelernt habe, wird mich auch die nächsten Jahre genauso begleiten?
Vielleicht zuerst die Aussage als Controller und dann oder als Finanzmann und dann die Aussage als Konzernleitungsmitglied. Als Finanzmann sollte man sich nie von Hoffnungen und Wünschen und leiten lassen, sondern wenn man es nicht genauer weiß, dann schaut man mal zurück und appliziert nach vorne. Das ist meine volle Überzeugung. Also meine last 12 months run rates mal nach vorne applizieren, dann vielleicht ein bisschen adjustieren, keine Hoffnung irgendwo in die Planung einfließen lassen. Die Geschichte, und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Antwort, hat uns gelehrt, dass diese Zyklen immer wiederkehren. Die Frage ist nur, was der Auslöser ist. Der Auslöser des letzten Booms war Covid, dass die Leute zu Hause gesessen sind und Home Textiles bestellt haben. Signifikanter Anstieg der Nachfrage nach Textilien. Wenn die geopolitische Lage sich entschärft, wenn die Leute zuversichtlich in die Zukunft schauen, wenn ein bisschen Wirtschaftswachstum da ist, ein bisschen mehr Consumer Spending, dann müsste das zurückkommen. Vielleicht nicht zu den alten Höchstständen, aber sicher ein Drittel bis 40-50% höher. Das müsste drin liegen. Da bin ich nach wie vor sehr zuversichtlich. Die Frage ist, wann? Und bis jetzt, in jedem Frühjahr ist immer irgendwas schiefgelaufen. Seien das Zölle, sei das ein Krieg, immer ist irgendwas in die Quere gekommen.
Ja, also wir würden uns, glaube ich, alle wünschen.
Aber es muss Mean Reversion, das muss passieren. Also.
Ja, also ich glaube, wir würden uns ja alle wünschen, dass gewisse exogene Schocks, die wir jetzt erlebt haben, sich auch mal wieder klären lassen, man wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt. Wenn man natürlich die handelnden Personen betrachtet, weiß man, dass nichts sicher ist, man nichts vorhersagen kann, die Berechenbarkeit auf ein Minimum gesunken ist, was es natürlich dann auch unternehmerisch schwer macht. Weil früher hat man doch immer gesagt, antizyklisch agieren ist eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn man die Stärke und die Kraft hat, dann sollte man Schwächesituationen in der Branche, in der Konjunktur für sich selber nutzen, weil wenn es dann wieder losgeht, ist man dann einfach besser aufgestellt als andere. Würdest du das heute auch noch unterschreiben oder sagst du, weil ja eben Hoffnung kein Treiber sein darf, dass man eben zurückhaltender sein muss? Und das ist ja das, was wir grundsätzlich erleben. Die Unternehmen, ich sehe es auch bei meinen Studierenden, stellen viel selektiver ein, Absolvierende, ja, viel selektiver als noch vor ein paar Jahren. Manche sagen auch, wir investieren momentan erstmal nicht, warten ab, was überhaupt passiert, bis wir das Geld, was wir eigentlich haben, dann auch wieder in den Markt oder in unser Geschäftsmodell hineingeben. Was ist schlau? Was würdest du sagen? Was ist schlau? Wie sollte man es machen?
antizyklisch zu investieren ist immer schlau, wenn man den Zyklus versteht.
Okay. Also, aber den versteht man doch immer nur rückwirkend.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen dem Manager und dem Unternehmer. Der Manager tendiert dazu, prozyklisch zu agieren. Und ein Unternehmer, der denkt ihm häufig antizyklisch, weil er viel längerfristig ist. Mhm. Und in der Textilindustrie bin ich überzeugt, dass das der richtige Weg wäre. Dafür braucht man aber eine starke Bilanz. Und da haben wir gewisse Hausaufgaben in der Vergangenheit nicht gemacht oder haben zu hohe Risiken genommen. Und wir haben diese Flexibilität momentan leider nicht. Aber eigentlich aus der Position der Stärke in der Krise investieren zu können, das müsste ein Erfolgsrezept sein, ganz grundsätzlich. Mhm. Braucht aber viel Mut und viel Unabhängigkeit. Und da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, auch zu meiner Karriere. Jemand muss dann die Verantwortung dafür übernehmen. Nur als Beispiel, wir hatten über 300 Millionen Overhead- und R&D-Kosten in 2023. Jetzt verliere ich 500 Millionen Umsatz zu einer Gross-Profit-Marge von 25%. Das sind irgendwo 125 Millionen Deckungsbeitrag an alle die den Kurs finanzielle Führung besucht haben. Jetzt verliere ich 125 Millionen Deckungsbeitrag und ich lasse die Kosten unverändert. Ich investiere jetzt in die Zukunft. Das muss man dann aushalten können. Von der Bilanz, von der Erfolgsrechnung, von Aktionärsseite und sagen können, ja, es kommt dann nächstes Jahr. Und wenn wir das in 23, 24, 25 so gehandhabt hätten, würde es uns heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben.
Mhm. Ja, also, sehr spannend. Also ich glaube auch, dass...
einfache Frage, komplizierte Antwort.
Das stimmt. Aber du hast ja schon den Full-Circle-Moment gerade angesprochen, dass wir so ein bisschen den gefunden haben. Ich würde gerne diese Folge abschließen, wie wir es immer machen, nämlich mit den Kurzfragen und dich bitten, ein bisschen aus dem Bauch raus einfach mal schnell zu antworten, weil wir dich so auch noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Bist du lieber ein Leser oder ein Hörer, wenn es darum geht, Informationen zu verarbeiten?
Hörer.
Was ist dein liebstes Hobby?
Radfahren.
Mhm. Schnelle Nachfrage. Auf einem ambitionierten Level, das heißt, du stellst dich auch Wettbewerben?
Ambitioniert, aber lieber ohne Wettbewerb.
Okay. Streamen oder Kino?
Kino.
Was steht auf deiner beruflichen Bucketlist?
Nochmal einen Börsengang machen.
Oh. Okay. Was steht auf deiner privaten Bucketlist?
Heirat.
Es kam so schnell, das ist also schon konkret, oder? Ja. Ah, okay, alles klar. Würdest du sagen, dein nächster Job ist eher CFO in einem größeren Unternehmen oder CEO in einem gleich großen Unternehmen?
Da nehme ich den Joker.
Okay, das darfst du auch. Genuss oder Disziplin beim Essen?
Genuss.
Mhm. Singen oder tanzen?
Singen.
Das steht dann auch bei deiner Hochzeit an.
Ich hoffe nicht. Für die Teilnehmenden.
Berge oder Meer?
Berge.
Selber kochen oder Restaurant besuchen?
Beides aber lieber Restaurant.
Mhm. Und letzte Frage, lieber Serien bingen oder einen 90-Minuten-Film?
90-Minuten-Film.
Dann hat es ein kompaktes Ende, genau wie diese Folge. Ich danke dir sehr. Es war super spannend, mal deinen Einblick zu bekommen, eben wie der Weg, den du genommen hast, gelaufen ist. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe auch, dass Peter Spuhler diese Folge hört, weil dann kann er nämlich deinen Tipp für das Badetuch umsetzen, weil er eröffnet ja bald sein Luxushotel in Zürich und da würde das sich doch gut, glaube ich, in jedem Schrank tun.
Gute Idee. Muss
ich drauf hin. In diesem Sinne kommt die Botschaft vielleicht auch in dem Moment an. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns ja noch zur Tipps und Tricks Folge wieder. Aber erstmal danke, dass du dich hier dem Gespräch gestellt hast.
Danke, Dirk. Sehr spannend.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.